Jesus ist auferstanden. Deshalb sind wir heute Morgen da. Und deshalb feiern wir heute Morgen. Wir alle lieben dramatische Geschichten von Aufstieg und Fall. Und die einzigen Geschichten, die wir noch mehr lieben, sind die Geschichten von Aufstieg, Fall und großem Comeback. Und ich weiß nicht, also es gab ja viele Schlagzeilen in den letzten Wochen. Ihr habt, wenn ihr in Zeitungen reingeguckt habt, habt ihr gesehen, das erste unscharfe Foto von einem schwarzen Loch. Man hat alle möglichen Dinge gesehen. Eine große Schlagzeile am Montag war diese hier. Das größte Comeback der Geschichte, das Märchen des Tiger Woods. Tiger Woods, außer dass er einen lustig klingenden Namen hat. Alle, die Kinder haben, die kennen Pepper Woods. Tiger Woods ist der erste Sportmilliardär der Geschichte. Der erste Mensch, der Milliardär wurde, einfach allein aus seinen sportlichen Leistungen heraus. Er gewann 14 Major-Turniere im Golf, 80 Titel und stand insgesamt 683 Wochen an der Spitze der Golf-Weltrangliste. Bis zum Jahr 2009 lief alles extrem gut und dann kam ein Absturz nach dem anderen. Ehe kaputt, Abhängigkeiten von Drogen, Affären, Festnahmen, Therapie wegen Sexsucht, schlimme Rückenleiden. Zwischendurch konnte Tiger Woods nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Er konnte sich nicht mehr die Schuhe binden und mehrere Operationen. Und dann, letzten Sonntag, aus dem Nichts ein Comeback und er gewinnt, ohne dass irgendjemand ihn auf der Liste hatte, sein 15. Major-Turnier und ist wieder im Golf-Olymp sozusagen angekommen. Was für eine Geschichte. Ich finde es mega faszinierend, wie das Leben von Tiger Woods gelaufen ist. Wir Menschen, wir lieben solche Comeback-Geschichten und ich glaube, es liegt daran, dass eben unser Schicksal, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, unsere Gegenwart abhängt von einer großen Comeback-Geschichte. Und zwar der Comeback-Geschichte. Größer als die Comeback-Geschichte von Tiger Woods. Ja, also hier in dem Sportblatt, da ist ja auch mit Fragezeichen. Ist es die größte Geschichte? Unsere Antwort ist nein. Die größte Comeback-Geschichte aller Zeiten ist die Geschichte von der Auferstehung Jesu. Jesus, der ans Kreuz geschlagen wurde, gestorben ist, 3 Tage im Grab lag und dann auferstanden ist. Das größte Comeback aller Zeiten. Und dieses Comeback ist so Dreh- und Angelpunkt eigentlich der Weltgeschichte. Die ganze Story ging auf diesen Punkt zu und seit Jesus gestorben und auferstanden ist, geht alles von diesem Punkt aus. Das ist ein Ereignis, das unsere Geschichte prägt, aber auch eben ein Ereignis, das unsere ganz persönliche, individuelle Geschichte prägt. Deshalb sind wir heute Morgen da. Nicht, weil wir feiern, dass irgendwas mal irgendwann passiert ist, was irgendwie irgendwo Relevanz hatte, sondern wir kommen heute zusammen, weil Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns auferstanden ist, weil er jetzt lebt und für uns da ist, weil es relevant ist für uns. Die Comeback-Story von Jesus gibt uns Hoffnung, gibt uns Orientierung, gibt uns Richtung für unser Leben, über den Tod hinaus. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein paar Minuten uns Zeit nehmen, um diese Story uns gemeinsam anzugucken. Es gibt verschiedene Geschichten in den Evangelien über die Auferstehung Jesu und eine Geschichte, die ich mit euch gemeinsam heute angucken möchte, steht in Johannes Evangelium Kapitel 20, die Verse 19 und 20. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also es war der erste Ostersonntag sozusagen, was wir heute feiern, es war der allererste Ostersonntag und zwar abends. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raums, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, also seine Wunden. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Versetzt euch mal kurz mit mir in die Lage der Jünger, also der Schüler von Jesus. Ja, wem das Wort Jünger nichts sagt, das heißt einfach nur Schüler. Jesus war ein Rabbi, war ein Lehrer und seine Schüler, die mit ihm auch mehrere Jahre durch die Gegend gezogen sind, die sind jetzt hier in Jerusalem in diesem Obergemach, also da, wo sie 3 Tage vorher mit Jesus Abendmahl gefeiert haben, das Passamahl gefeiert haben, die Fußwaschung und so weiter, ihr kennt die Story wahrscheinlich. Und sie sitzen in demselben Raum und sie sind auch total unter Schock. Für sie kam die Hinrichtung Jesu komplett überraschend. Jesus wurde am Donnerstag verhaftet, dann war die Gerichtsverhandlung, er wurde ausgepeitscht, am Freitag ging es schon direkt zur Hinrichtung. Jesus wurde noch vormittags ans Kreuz geschlagen und mittags war es vollbracht und er wurde vom Kreuz genommen, wurde ins Grab gelegt. Und die Jünger sind noch komplett unter Schock, traumatisiert, sind traurig. Ihnen wird langsam klar, der Mann, auf den wir unser ganzes Leben gebaut haben, der Mann, auf den wir gehofft haben, wir haben gedacht, er ist der Messias, der Gesandte von Gott, der alles wieder gut machen wird, dieser Mann wurde jetzt von den Juden verraten, von den Römern ans Kreuz geschlagen. Und jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und wir kommen alle zusammen in diesem Raum und wir verschließen die Tür, weil wir Angst haben, dass auch wir verhaftet werden und hingerichtet werden. So sitzen die Jünger in diesem Raum, verschlossene Türen, sie flüstern nur, sie trauen sich nicht laut zu sprechen und sie hören auf jedes Geräusch, was von draußen reindringt und fragen sich, sind das vielleicht Menschen, die kommen, um uns zu holen? Und dann plötzlich, aus dem heiteren Himmel, steht Jesus mitten im Raum. Kein Fenster, keine offene Tür. Jesus steht da, Johannes verschluckt sich und schießt Tomatensaft durch die Nase oder was auch immer er gerade getrunken hat. Petrus erschrickt sich so, dass er rücklings vom Sitzpolster fällt. Und Johannes lässt sein Handy fallen, Spider-App, Mist. Kannst du dir vorstellen, wie sich die Jünger in diesem Moment gefühlt haben? Auf einmal steht Jesus da im Raum, erschrocken, irritiert. Und dann ganz plötzlich und langsam breitet sich dieser Gedanke aus, Moment mal, das ist wirklich Jesus. Und einer sagt vielleicht, ey, das ist ein Geist oder das ist eine Erscheinung. Und dann sagt Jesus, hey, nee, guck mal, seht ihr das hier? Und seht ihr das hier? Ich bin's wirklich. Ich lebe. Was für eine Geschichte. Also mich fasziniert diese Story. Ich liebe es, die Ostergeschichten in den Evangelien zu lesen. Ich ermutige euch, das auch zu tun, falls ihr es noch nicht getan habt, heute Mittag. Lass diese Geschichte heute Morgen zu dir sprechen. Ja, das waren die Jünger und die Schüler Jesu damals. Aber wenn du heute hier bist und du sagst, Jesus Christus ist mein Herr, dann bist du auch ein Jünger von Jesus und dann gilt diese Geschichte auch dir. Empfang heute Morgen die gute Nachricht von der Auferstehung Jesu. Für dich ganz persönlich. Und wenn du sagst, hey, ich bin heute Morgen zwar da und ich sitze jetzt hier in diesem Gottesdienst, aber ob Jesus mein Herr ist, weiß ich nicht so richtig. Das Coole ist, mit dem Tod und der Auferstehung Jesu hat sich ein Tunnelblick der damaligen Zeit, nämlich nur das Volk Israel ist gerettet, nur das Volk Israel gehört zu Gott. Mit der Auferstehung Jesu hat sich auf einmal der Horizont geweitet. Und auf einmal ist diese gute Botschaft für alle da. Selbst für den letzten Heiden auf der Rheinau. Selbst für den letzten Heiden aus Mannheim oder wo immer du auch herkommst. Wir haben auch ein paar Schwaben da. Das sind wahrscheinlich die Schlimmsten. Ich habe einige geheiratet. Ich liebe die Schwaben. Manchmal kommt sowas aus meinem Mund, ich weiß gar nicht woher. Lass uns mal die Geschichte genauer angucken. Was lernen wir über Jesus und über uns durch diese Auferstehungsgeschichte? Das Allerwichtigste ist, Jesus lebt. Das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich bekehrt zu Jesus, da war ich 13 und bin dann so gemeindesozialisiert worden und war jeden Sonntag im Gottesdienst. Und damals hat jeder Christ einen Fisch auf dem Auto kleben gehabt und vielleicht noch so einen Shalom-Aufkleber mit Israel-Flagge. Oder vielleicht ist man dann auch Straßenevangelisation gegangen und dann hat man ein riesengroßes Schild dabei gehabt, zweifarbig, Jesus lebt. Und es war so eine Floskel, Jesus lebt. Und ich weiß nicht, man hört diesen Satz so oft und an Ostern haut mich das jedes Mal wieder um, dass es halt wirklich stimmt. Dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass er nicht mehr tot ist, sondern jetzt lebt. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Erstens, Jesus lebt. Zweitens, wir sehen in der Geschichte, Jesus kommt zu den Ängstlichen und Trauernden. Ich habe gestern Morgen eine WhatsApp bekommen von einem Freund, der einfach nur geschrieben hat, bitte bete für mich. Ich werde nachher zu einem Mann fahren, guter Bekannter. Seine Frau hat sich gestern das Leben genommen. Bam, aus dem Nichts. Krass, oder was die Jessie vorhin erzählt hat. Heute Morgen haben viele Menschen, viele Christen auf Sri Lanka Jesu Auferstehung feiern wollen. Und 6 Bomben sind explodiert in Gotteshäusern, in Hotels. Über 100 Menschen gestorben, Minimum 135. Über 200 Menschen verletzt. Trauer und Angst schlägt oft in Momenten zu, wo wir es gar nicht erwarten. Aber Jesus kommt zu den Trauernden, zu den Leidenden, zu den Ängstlichen, zu den Sorgengeplagten. Die Jünger waren ängstlich und traurig, aber, Vers 19, mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie. Jesus kommt zu den Traurigen. Ostern ist das Ereignis, das alle Sorgen und alle Ängste auf ihren Platz verweist, ganz hinten in der Reihe. Wenn du heute Morgen da bist, mit Sorgen gekommen bist, wenn du jetzt gerade hier sitzt mit Angstgefühlen oder heute Nacht Angst hattest, aufgewacht bist und nicht mehr einschlafen konntest, dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, Jesus ist jetzt da, wie er für die Jünger damals vor 2000 Jahren war, an diesem Abend am Ostersonntag. Er ist da und er möchte und er kann dir deine Sorgen nehmen, er möchte und er kann dir deine Ängste nehmen. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat die Macht der Sünde gebrochen über dein Leben. Aus Gnade allein bist du gerettet. Du kannst heute Morgen durchatmen in dem, was Jesus getan hat für dich. Was auch ganz wichtig ist in der Story, Jesus lässt sich nicht aufhalten. Als ich Kind war, da hatte ich einen Kindheitshelden, Bud Spencer. Der war alles, was ich für mein Leben gebraucht habe. Groß, stark, bärtig und er konnte extrem viel essen. Und wenn er ein Problem hatte, dann hat er einfach Leuten die Zähne ausgeschlagen. Das war so in den 80er Jahren die Vorstellung von guter Konfliktlösung. Auf dem Schulhof hat es nicht ganz so gut geklappt. Ich habe dann öfter mal Ärger gekriegt mit den Lehrern. Nicht, weil ich die geschlagen habe, sondern weil ich Mitschüler geschlagen habe. Der Typ war so stark. Wer von euch hat noch nie einen Bud Spencer-Film geguckt? Boah, krass. Leute, das ist eine Bildungslücke, ihr müsst es nachholen. 2 haben sich gemeldet. Wir denken an euch heute und reden mit deinen Eltern. Bud Spencer, wenn der was wollte, hat er es gekriegt. Und zwar immer mit Gewalt. Das heißt, wenn er irgendwo rein wollte und die Tür war verschlossen, kein Problem. Bud Spencer läuft 3 Schritte zurück, nimmt Anlauf und rennt durch die Holztür. Das war meine Vorstellung von Kraft und Stärke. Unaufhaltsam, Bud Spencer. Aber Jesus ist noch krasser als Bud Spencer. Jesus hat nicht Anlauf genommen und ist durch eine verschlossene Tür gerannt und der ganze Raum ist in Holzsplittern untergegangen. Jesus ist noch krasser. Jesus hat sich einfach gedacht, da ist eine verschlossene Tür, ich laufe einfach durch die Wand. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals Gedanken darüber gemacht habt. Die Tür war abgeschlossen, auf einmal steht Jesus mitten im Raum. Das war nicht wie bei David Copperfield, wo dann so bei der Bühne so der Fahrstuhl hochkommt, Rauchkanone und so, und auf einmal steht der Copperfield auf der Bühne. Jesus lässt sich nicht aufhalten. Ich stelle mir das so vor, vielleicht, ich weiß nicht. Er kommt so hoch, ist ja im Obergemach, er läuft die Treppen hoch und freut sich schon, seine Jünger zu sehen und drückt die Türklinke runter und ist verschlossen. Er denkt sich, oh Mist, dann gehe ich halt durch die Tür. Ist egal, ich gehe einfach durch. Jesus lässt sich nicht aufhalten. Er will zu seinen Jüngern, er kommt zu seinen Jüngern. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Der Tod war überfordert mit Jesus. Für einen Typen wie Jesus ist eine verschlossene Tür überhaupt gar kein Problem. Jesus lässt sich nicht von verschlossenen Türen aufhalten. Er ist nämlich die Tür. Er hat selbst gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Wie krass ist das? Jesus lässt sich nicht von Türen aufhalten. Er ist die Tür. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben momentan aussieht, mit verschlossenen Türen. Vielleicht hast du dein Inneres abgeschlossen und abgeriegelt. Du hast Angst davor vielleicht, dass irgendjemand sieht, was da drinnen wirklich los ist. Du hast Angst davor, dass wenn jemand darin anfängt, da drin rumzurühren, dass es vielleicht hochkommt und rauskommt. Vielleicht hast du Angst, dass jemand erkennen könnte, wie du wirklich drauf bist oder womit du kämpfst. Oder vielleicht stehst du vor verschlossenen Türen. Du hast nicht deine eigene innere Tür verschlossen. Vielleicht stehst du außen und du kommst nicht rein. Vielleicht hat jemand anderes für dich die Tür verschlossen. Vielleicht finanziell, vielleicht was einen Job angeht. Vielleicht was eine Beziehung angeht. Vielleicht erlebst du gerade eine Glaubenskrise und du fühlst dich so, als würdest du außen stehen vor einer verschlossenen Tür. Ich möchte heute Morgen, ob es deine innere Tür ist, die verschlossen ist, oder ob du draußen stehst und versuchst reinzukommen, du schaffst es nicht, ich möchte dir heute Morgen zusprechen, Jesus Christus lässt sich nicht aufhalten von irgendwelchen verschlossenen Türen. Jesus Christus ist die Tür. Und wer durch ihn geht, hat Leben mit Gott. Wie abgefahren ist Jesus. Er lässt sich nicht aufhalten. Möchte ich heute Morgen einladen. Guck dir doch mal bitte deine Sünde an. Guck dir mal bitte deine Probleme an. Machst du ja eh wahrscheinlich relativ häufig. Und dann führe dir vor Augen, egal was du dir gerade anguckst, Jesu Kraft, Jesu Gnade, Jesu Leben, das den Tod gesprengt hat, ist größer als das, was du dir gerade anguckst. Egal, was du getan hast, egal, was du tun wirst, egal, was irgendjemand mit dir getan hat. Es ist nicht egal, was jemand mit dir getan hat, aber was Jesus kann und was Jesus getan hat, ist größer. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas in deinem Leben und Gott kommt nicht zu dir durch. Was lernen wir noch? Jesus schenkt Frieden. Vers 19, Jesus trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Er ist doch auch ziemlich cool. Er sagt nicht, warum schließt ihr euch eigentlich ein? Habe ich euch nicht gesagt, dass ich auferstehen werde? Warum habt ihr immer noch Angst? Ja? Wie war das heute Morgen in der Andacht? Ihr Dummköpfe? Ja? Jesus sagt, Friede sei mit euch. Das sagt er nicht zufällig, das meint er schon wirklich so. Eines meiner Lieblingsgedichte, ich bin unter anderem Deutschlehrer und Deutschlehrer müssen Lieblingsgedichte haben und eines meiner Lieblingsgedichte ist von Dietrich Bonhoeffer und es ist geschrieben aus der Gefängniszelle heraus und es beschreibt die Zerrissenheit, die Dietrich Bonhoeffer gespürt hat in der Gefängniszelle und es heißt, wer bin ich? Ich möchte es euch mal vorlesen. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest. Wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar. Als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz. Wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben von Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schlafen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht und vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Bonhoeffer fragt sich, Wer bin ich? Bin ich ein Held oder bin ich ein Feigling? Bin ich das, was andere in mir sehen, oder bin ich das, was in mir ist, was ich in mir spüre? Und er findet keine Antwort in seinem Gedicht, wer er ist. Aber eine Sache findet er, und zwar Frieden in der Zugehörigkeit zu Gott, die er in Christus hat. Ich möchte nochmal die letzte Zeile vorlesen. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. In Jesus bekommen wir durch Tod und Auferstehung Frieden. Frieden. Shalom. Dieses Wort von den Aufklebern. Freiheit von Sorgen heißt das. Wohlergehen. Ganzheitliche Harmonie. Sicherheit. Friede mit deinem Schöpfer. Du bist kein Rebell gegen Gott mehr, wenn du zu Jesus gehörst, sondern du wurdest versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Du bist nicht mehr Gegner Gottes, sondern du bist auf einmal adoptiertes, angenommenes, geliebtes Kind von Gott. Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, weil Jesus den Tod besiegt hat. Sicherheit, dass du sicher bist in Gottes Hand. Das ist, was Jesus uns in der Auferstehung schenkt. Nimm das mit und feier das heute. Es gibt eigentlich nichts wirklich viel Cooleres als Frieden. Was macht diese Osterbotschaft mit dir? Wenn du das hörst, kommt es an dein Herz ran? Merkst du, dass es was mit dir zu tun hat? Ich kann euch sagen, was es mit den Jüngern gemacht hat. Die wurden froh. Vers 20, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Ich finde, es irgendwie klingt so ein bisschen altmodisch. Sie wurden froh. Was ist das? Froh sein. Haben die Jünger eine Konfettikanone abgefeuert, haben Tanzmusik angemacht und haben gleich die Lichtorgel angeworfen und haben Party gemacht? Wie sieht es aus, wenn jemand froh wird? Was ist froh werden? Ich glaube, das Gefühl, das die Jünger erlebt haben, das ging tiefer als eine erste Auferstehungsparty. Sie wurden froh. Das ist so, ich stelle mir das so, das ist so ein warmes Gefühl, so hier in der Bauchgegend. Da, wo manche einen Sixpack-Ansatz haben oder einen Bauchansatz, je nachdem. Aber es ist ein schönes, warmes Gefühl. Und das finde ich ziemlich cool. Jesus hat nämlich den Jüngern nicht einfach nur Freude und Frieden in Trauer und Angst geschenkt. Er hat was ganz anderes gemacht mit der Auferstehung. Er hat den Grund für die Angst. Er hat den Grund für die Trauer weggenommen. Gerade eben waren die Jünger noch traurig und ängstlich, weil Jesus tot war. Und im nächsten Moment zieht Jesus dieser Trauer und dieser Angst einfach den Boden unter den Füßen weg. Und es fängt an, in den Köpfen und Herzen der Jünger zu dämmern. Moment, die letzten 3 Tage waren Fehlalarm. Wir waren gerade eben noch traurig, dass Jesus tot war. Der lebt jetzt. Und dieser schwere Klumpen aus Angst, Trauer, Trauma und Sorgen löst sich auf einmal auf und da macht sich so ein schönes Gefühl im Bauch breit. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein tiefes Durchatmen. Lasst uns das mal zusammen machen. Einmal tief durchatmen. So fühlt sich Frohsein an, wenn auf einmal die Gründe wegfallen, warum man sich schlecht fühlen sollte. Jesus hat uns einen Grund genommen, traurig zu sein, verzagt zu sein, sich nur Sorgen zu machen. Die Auferstehung Jesu ist Grund, froh zu sein. Ich habe ein Bild für euch dabei. Das ist Lotte, unser Doberdackel. Und das ist ein froher Hund. Das macht die Lotte öfter mal. Sehr oft, ne? Ja, also oft ist es so, dass sie abends, Jessie und ich, das sieht man auch, Jessies Schurwoll-Pantoffel, das ist ein hässliches Teil, du brauchst noch neue Hausschuhe. Wir sitzen so in der Küche am Counter, trinken vielleicht abends ein Gläschen Wein, essen ein paar Nüsschen und Lotte denkt sich, oh, jetzt aber Zeit für Abendessen und setzt sich hin und wedelt mit dem Schwanz und guckt uns an. Also so, wie sagt man, eindringliches, also diese Art von Manipulation. Genau, sie versucht uns zu hypnotisieren. Und irgendwann sehen wir diesen Hund da sitzen und hoffnungsvoll gucken und dann gucken wir zurück. Und dann machen wir, was einem Hund am meisten gibt. Wir sagen ihren Namen. Ja, Lotte, bist du auch noch da? Ja, schön, Lotte, dass du da sitzt. Und dann wird dieses Tier froh. Und dann kann sie nicht anders. Sie dreht sich noch ein paar Mal im Kreis vor Freude und dann schmeißt sie sich auf den Rücken. Und dann liegt dieses Tier selig vor uns. Und das Einzige, was sie spürt, ist Frohmut in ihrem Bauch. Ich möchte dich einladen, dieses Osterfest zu nutzen, um diese Form von Frieden und Frohsein zu nutzen. Ihr könnt hochkommen. Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist für dich auferstanden. Er hat Tod und Teufel besiegt. Er hat dich teuer erkauft mit seinem Blut am Kreuz. Du kannst durchatmen. Und wenn du möchtest, hey, leg dich doch heute Mittag einfach mal auf deinen Wohnzimmerboden und mach einen auf Lotte. Jesu Comeback. Jesu Zurückkommen. Ist für dich, damit du zurückkommen kannst zu Gott. Du kannst heute ein neues Comeback bei Gott haben. Ich möchte dich einladen, heute Morgen, jetzt zum Abschluss, machen jetzt alle mal gemeinsam die Augen zu. Wir werden ein paar Sekunden der Stille haben und ich möchte dich ermutigen, über dieses Jesus-Comeback nachzudenken und heute ein Liebes-Comeback mit Gott zu haben. Ich ermutige dich heute Morgen zu sagen, hey, okay, Jesus, du bist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Ich bin ein Sünder. Vergib mir meine Sünden. Jesus, du bist auferstanden, du bist der Herr über das Leben. Hey, dann möchte ich dir mein Leben geben und dir nachfolgen. Nehmt euch ein paar Sekunden und sprecht mit Gott. Lasst uns gemeinsam aufstehen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 20 bis 21. Da schreibt Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Wohlgemerkt an die Christen und nicht an irgendwelche Leute. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Also er hing für unsere Sünde am Kreuz, das heißt es. Damit wir durch die Verbindung mit ihm, Jesus, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich wiederhole. 2. Korinther 5, 20 bis 21. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns heute Morgen begegnest und dass du in unsere Gedanken hineinwirkst. Hilf uns zu verstehen, was es heißt, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du stellvertretend für uns die Bestrafung für unsere Sünde getragen hast, sodass wir deine Gerechtigkeit vor Gott annehmen können und vor Gott bestehen können. Jesus, durch dein Opfertod am Kreuz und durch die Auferstehung hast du uns den Weg weit geöffnet, die Tür weit geöffnet, Gottes Kinder zu sein. Du bist die Tür. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, einzutreten in dieses Leben. Ich bitte dich, dass du für viele von uns heute einen Neuanfang sein lässt, für eine tiefere Beziehung, tiefere Begegnung mit dir, Gott. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke für den Heiligen Geist, der uns führt und leitet in aller Wahrheit. Amen.